Frag den Abendwind, wo das Glück beginnt. Aber frage nicht, woran es manchmal zerbricht. Frag den Silbermond, wo die Liebe wohnt. Doch wann sie zerbricht,
dachte bei der zweiten Tagung, auf der ich war, ich weiß nicht, ob diesmal ist es nicht so schön wie das letzte Mal. Es war wahrscheinlich nur ein Zufall, irgendwas fehlt. Und dann habe ich plötzlich den Günther den Strand entlang gesehen. Und da wusste ich, dass was gefehlt hat. Und da war alles sehr rasch. Ich weiß nicht mehr genau, wie das zuging. Aber er musste nach Ulm und ich musste nach Ulm, weil ich dort noch Sachen hatte. Und sind wir miteinander nach Ulm gefahren. Und dann haben wir beschlossen, jeder noch etwas zu schreiben und uns dann wieder zu treffen. Und das haben wir getan.
Frag den Abendwind, wo das Glück beginnt. Aber frage nicht, woran es manchmal zerbricht. Frag den Silbermond, wo die Liebe wohnt. Doch wann sie zerbricht, das frage nicht.
Günter Eich war 1948 zu der Literatengruppe um Hans-Werner Richter gestoßen und wurde, da er bereits ein profilierter Autor war, von den etwas jüngeren Autoren als großes Vorbild angesehen. Für seine Gedichte hatte er im Jahr 1950 den ersten ausgeschriebenen Preis der Gruppe 47 erhalten. Ein Jahr später wurde er in den Deutschen Pen-Club aufgenommen und erhielt den Literaturpreis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. Ilse Eichinger und Günter Eich heiraten im Jahr 1953 und leben zunächst in Breitbrunn am Chiemsee, wo ein Jahr später der Sohn Clemens geboren wird.
Wir haben dann ihr ein Hörspiel geschrieben an einem demselben Tisch in einem Bauernhaus. Und das war eigentlich sehr schön. Manchmal hatten wir nicht einmal das Geld für die nächsten Zigaretten. Aber es ist sich doch dann immer wieder ausgegangen, merkwürdigerweise.
Dennoch entschließen sie sich, noch nicht sesshaft zu werden. Sie suchen Distanz, um arbeiten zu können, und leben für mehr als ein halbes Jahr in Portugal, bevor sie in das oberbayerische Lengries ziehen. Dort kommt 1957 die Tochter Miriam zur Welt. Helga hat inzwischen ihren zweiten Mann, einen Professor an der Universität Edinburgh, kennengelernt und kleinere Rollen in einigen Filmen gespielt. Unter anderem ist sie in »Der dritte Mann« von Orson Welles zu sehen. Ilse Eichinger war so stolz auf ihre Schwester, dass sie den Film wieder und wieder anschaute. Während der Zeit in Lengries verbringen Bertha Krämer sowie Auntie, Helga und Ruth, die inzwischen ein Teenager ist, die Sommer dort. In dieser Zeit kann sich für die Generation, die den Krieg miterlebt hat, zum ersten Mal wieder ein Gefühl von Heimat und Familienleben etablieren. 1963 übersiedelt die Familie nach Großgmain bei Salzburg und bewohnt dort das Erdgeschoss und den ersten Stock eines großen alten Hauses, umgeben von einem Park. Die Vermieterinnen, eine ältere Dame und ihre ledige Tochter, wohnen im zweiten Stock.
Märzwunsch an den Garten. Bleib ein Pantherschwärzling, gefleckt und hungrig, auf Osterdienstage, Regenstränge, Rosenkranzgesetze, auch auf solche, die nachlassen, auf die verworfenen Gewinne aus Kinderlotterien, den Inhalt süßer, inhaltsloser Episteln. Bleib so, nass und zornig, wie du jetzt bist, bereit, von den ersten Kätzchen bis zum Wetzstein und zur langen Grenze alle und mit allen Unterschieden zu verschlingen. Bleib so, bleib hungrig auf uns.
Die Einrichtung des Hauses in Großgmain beschreibt Miriam Eich als ein Sammelsurium schwerer alter Möbel aus dem Bestand der Vermieterinnen, zwischen denen die schlichten und modernen Möbel ihrer Eltern verloren wirken. Es gab keine separaten Zimmer, sondern eine ineinander übergehende Raumflucht, in der keines der Familienmitglieder so recht seine Privatsphäre hatte, zumal häufig Freunde der Eltern oder der Kinder zu Besuch kamen. Günther Eich, der Ruhe zum Schreiben brauchte, installierte seinen Schreibtisch zeitweilig im Bad, bis er sich im Ort ein eigenes Arbeitszimmer anmietete. Ilse Eichinger bevorzugte die von Trubel umgebene Küche zum Schreiben und liebte es, bei der Arbeit laut die aktuellen Schlager zu hören, dieselbe Platte immer wieder, bis ein neues Lieblingslied das alte ablöste. Monsieur Cannibal, je ne veux pas mourir. Monsieur Cannibal, laissez-moi partir. Die Musik und das Familienleben in der Küche trugen dazu bei, dass sich der Zustand einstellte, den Ilse Eichinger im Gegensatz zu ihrem Mann bei der Arbeit brauchte. Eine Ablenkung des Bewusstseins vom Vorgang des Schreibens.
Meine Sprache und ich sprechen nicht miteinander. So ist es. Ich würde sagen, wiederholen, was jemand einmal gesagt hat, dass das Verhältnis der Sprache zum Unterbewusstsein gewissermaßen reichsunmittelbar ist. Das Bewusstsein muss ermüdet werden. Das ist ein Hauptteil der Arbeit, das ist das Nichtschreiben. Das Schreiben ist eigentlich, jedenfalls ist bei mir so eine Art Ernte. Es geht mir so wie dem Jongleur Rastelli, von dem Walter Benjamin schreibt. Man hat ihn gefragt, wie er das macht mit diesen Bällen. Und sicher müssen sie sehr viel üben, hat man ihn gefragt. Und da hat er gesagt, ich muss sehr viel üben, aber ich muss deshalb sehr viel üben, damit ich mich müde mache und aus dem Spiel herauskomme. Damit meine Hände allein bleiben, ohne mich, ohne mein kontrollierendes Bewusstsein, das stören könnte. Und so kommt es mir manchmal vor, ich muss müde werden, damit das Schreiben allein sein kann.
Meine Sprache und ich. Meine Sprache ist eine, die zu Fremdwörtern neigt. Ich suche sie mir aus, ich hole sie von weit her. Es ist aber eine kleine Sprache. Sie reicht nicht weit. Rund um mich herum, immer rundum und so fort. Wir kommen gegen unseren Willen weiter. Zur Hölle mit uns, sage ich ihr manchmal. Sie dreht sich, sie antwortet nicht. Sie lässt uns geschehen. Manchmal tauchen Zöllner auf. Ihre Ausweise. Wir passieren, sie lassen uns passieren. Meine Sprache hat nichts gesagt. Aber dafür ich. Ich habe diensteifrig genickt. Ich habe ihnen die Freude getan. Einer und etwas um ihn herum, unverdächtig. Aber was das war? Eine Spiralfeder. Nein, Dampf. Um jeden ist etwas herum, weißt du das nicht? Die armen Jungen, sie tun mir ehrlich leid. Ja, ehrlich. Jetzt faselst du. Was tut dir an denen leid? Was tut dir denn leid? Jung und sonst nichts. Was soll einem da leid tun? Das wächst sich aus. Das ist unausbleiblich. Erstarkt und wird mächtig groß. Während wir in der Tinte bleiben, uns abrackern, immer mehr abrackern und dabei die Vergnügten spielen und dabei das Vergnügen verlieren, ehrlich. Wer ist das, der das sagt? Ich? Da muss ich lachen. Das erinnert mich immer an den, der ich sagte, als er zu spät ins Haus wollte. Ich bin draußen, ich. An den erinnert mich das. Was war er nur von Beruf? Hausmeister, glaube ich, ja, Hausmeister. Hast du Hunger? Ich schon. Aber ich habe so eine Art, immer einen Hunger auszulassen. Erst einen, dann zwei, dann drei. Aber dann kommt eine Mahlzeit, das sage ich dir. Da bleibt nichts weg, da kommt alles auf den Tisch. Alles vor mich hin. Da tummeln sie sich, rund um mich herum, da hab ich's dann. Schläfrig? Dann schlaf eben. Schlaf nur. Ich schau für dich. Da sitze ich dann mit meiner Sprache nur 3 Meter von denen entfernt, die so reden. Aber wir sind durch. Wir haben passiert. Wir können uns niederlassen, wenn wir atemlos sind. Öde Flecken genug, eine Decke darauf, die Sonne scheint überall. Meine Sprache und ich, wir reden nicht miteinander. Wir haben uns nichts zu sagen. Was ich wissen muss, weiß ich. Kalte Küche ist ihr lieber als warme. Nicht einmal der Kaffee soll heiß sein. Das beschäftigt einen schon. Da hat man zu tun, zu decken, aufzuschneiden, die Kälte zu messen, die Wärme vergehen zu lassen, während sie aufs Meer starrt. Meine Sprache hat es leicht zu starren, weil ich alles tue. Ich überstürze mich nicht wie zu Beginn. Ich streife die Decke ruhig glatt. Ich beschwere sie ruhig mit Steinen, wenn es windig wird. Aber es ist wahr, ich arbeite und sie starrt. Sie äußert nicht einmal Wünsche. Das wäre nicht das Äußerste, was man von ihr verlangen könnte, aber es wäre doch etwas. Eine gute Sache, ein Dienst an mir, eine Art, mich voranzubringen. Aber daran liegt ihr nichts, gar nichts. So viel habe ich schon heraus. Sie starrt nur oder horcht auf die Brandung, meine Sprache. Wir sind immer in Meeresnähe, dafür sorge ich. Ich, nicht sie. Ich möchte wissen, was mit ihr geschehe, wenn ich einmal landeinwärts ginge. Einfach einböge, wie andere Leute auch, uns einen Steintisch zwischen den Mulden suchte, gehobelte Kiefern, wie sie sich dann verhielte, ob sie mitkäme? Der Küstenwind ist schlecht für meine Ohren, das weiß ich. Manchmal beginne ich zu singen oder mit den Bestecken zu klappern. Es wird leiser. Obwohl man bei unserer Küche nur wenige Bestecke braucht, hole ich sie hervor, auch Teller und Gläser. Ich nehme ein Messer und lasse es vorsichtig auf einen Teller fallen, immer aus derselben Entfernung. Es wird seit 5 Wochen leiser. Vor kurzem versuchte ich es einmal, das Messer von etwas höher auf den Teller fallen zu lassen. Es schlug laut auf, ich hörte es deutlich, aber der Teller zerbrach. Meine Sprache blieb ruhig, den Blick aufs Meer geheftet, wie ich glaube, immer auf dieselbe Stelle. Sie scheint mir das Gegenteil gewisser Bilder zu sein, deren Blicke einem überall hin nachgehen. Ihr Blick geht keinem nach. Seeungeheuer und Fischkutter wären gleichmäßig an ihr verloren. Es kommen auch keine. Ich breite dann unsere kalte Mahlzeit aus, gieße den kalten Kaffee ein, aber vergeblich. Ich habe unsere Decke sorgfältig gedeckt, oft sogar eine Strandblume in die Mitte gelegt oder neben ihr Gedeck. Sie wendet sich nicht um. Ich nehme ihr Gedeck und lege es vor sie hin, zwischen sie und den Gischt. Meine Freude ist weg. Die Gehörprobe hat mir den Mut genommen. Das Meer ärgert mich. Meine Sprache hatte früher einen lila Schal, aber er ist weg. Ich fürchte, dass wir uns hier die Gesundheit verderben. Wenn meine Sprache die Stimme verliert, hat sie einen Grund mehr, das Gespräch mit mir sein zu lassen, während ich sie noch wispernd und hustend mit Fragen und Angeboten überhäufe. Der lila Schal stand ihr gut. Er verdeckte ihren zu langen Hals und gab ihrer unausgesprochenen Erscheinung zugleich Sanftmut und Entschiedenheit. Das ist alles dahin. Sie stellt auch den Kragen nicht auf. So wie sie jetzt ist, erinnert sie mich manchmal an einen ausgewachsenen Schwan, aber so matt in den Farben, als hätte er das Wachstum noch vor sich. Sie sollte sich nichts einbilden. Aus der Ferne höre ich die Stimmen der Zöllner. Sie reden und reden. Wenigstens der eine spricht immer. Es war nicht meine Idee, uns so nahe der Zollhütte niederzulassen, aber meine Sprache war nicht weiterzubringen. »Das vierte Land ist zu Ende«, schrie ich ihr ins Ohr. »Da drüben ist schon das fünfte.« Sie folgte mir widerwillig nicht weiter als hierher. »Wir könnten ebenso gut Zöllner sein. Von denen spricht auch immerfort nur einer, vom Essen und von der Jugend. Der andere schläft oder starrt durch die Scheibe herüber wie jetzt. Vorhin schlief er, während ich nach den Ausweisen suchte. Die überlasse ich meiner Sprache nicht mehr, seit sie den Schal verloren hat.« Die sind bei mir. Denen ist langweilig da drüben. Oder wir sind ihnen verdächtig. Meine Sprache ist ihnen verdächtig, nicht ich. Ich bin normal. Ich esse und trinke, und wenn ich das Messer auf den Teller fallen lasse, sieht es auf dieser Entfernung nicht nach einer Gehörprobe aus. Es sieht nach Ungeschick aus, und danach darf es aussehen. Bleiben wir aber noch eine Weile hier, so wird es nicht mehr nach Ungeschick aussehen, sondern nach Absicht. Spräche meine Sprache zu mir, so hätte ich diese Art von Gehörprobe nicht nötig. Aber sie tut nur wenig dazu, um uns unverdächtig zu erhalten. Mich wenigstens. Es müsste ihr mehr an mir liegen, schon lange. Ich habe sie im Verdacht, dass ihr nur an sich selbst liegt. Oder nichts an sich selbst. Oder beides. Das trifft sich. Was ich ihr vorgesetzt habe, hat sie nicht berührt. Sie lässt es vom Gischt einsalzen. Jeder, wie er will. Ich halte mich daran. Ich kann auch andere für die meinen halten. Ich kann Zollkoch werden, Zollunterhalter, Zöllner. Die beiden da drüben werden nicht liegen lassen, was ich ihnen vorsetze. Wir werden vom Zoll reden, von Zollgütern, Silber und Blei und Ähnlichem, von Kartenspielen, ich kenne auch Kartenspiele, und von meiner Sprache, die sich, wie ich vermute, von hier nicht mehr wegrühren wird, von ihrer eingesalzenen Mahlzeit, ihrem grauen Blick. Ich werde tun, was ich für sie tun kann. Die Unterhaltung allein wird ihr helfen, das Gespräch über sie, die Beobachtungen, die sie wiederholen. Man wird mit der Zeit nichts mehr von ihr wollen, und ich werde das Meinige dazu tun. Ich werde hier und dort einen Satz einflechten, der sie unverdächtig macht.
Obwohl die Arbeitsweisen der beiden Schriftsteller sich stark unterscheiden, ist das Familienleben geprägt von einem großen Verständnis füreinander und dem Respekt vor dem Leben des anderen. So quartiert sich auch Ilse Eichingers Mutter immer wieder für lange Perioden in ein Zimmer des Hauses ein. Ein mitunter nicht unanstrengendes Arrangement, dem Günther Eich, wie seine Tochter sich erinnert, mit großem Gleichmut begegnete.
Es hat überhaupt keinerlei Schwierigkeiten gegeben. Es war für mich und für ihn, glaube ich, immer eine Freude, dass derjenige, den man sich zu leben entschlossen hat, weißer schreiben heißt, wenn er auch ganz anders schreibt, dass er die Sprache sucht. Wir haben oft von Büchern gesagt, oder er hat mir gesagt, lies das nicht weiter, das hat keine Sprache. Und damit hat er, glaube ich, genau auch das gemeint, was ich meine, kein Schweigen in sich.
Die Hörspiele, Gedichte und Erzählungen von Günther Eich und Ilse Eichinger gehören in den 50er und 60er Jahren zur Schullektüre. Beide Autoren erhalten zahlreiche Ehrungen und Preise für ihr Werk und sind häufig auf Lesereise. Zur Betreuung von Clemens und Miriam lebt in dieser Zeit eine junge Frau aus der Türkei bei der Familie. Aiten war eines Tages durch die wohlmeinende Vermittlung einer türkischen Übersetzerin zu den Eichs geschickt worden. Die temperamentvolle junge Frau, die sich gern über Konventionen hinwegsetzt, Whisky trinkt und Zigarre raucht, lebt viele Jahre bei den Eichs und ist für die Kinder eine geliebte ältere Schwester. Als sie eines Tages ungewollt schwanger aus einem Urlaub in der Türkei zurückkehrt, ist es für Ilse Eichinger selbstverständlich, dass auch Aitens Kind bei ihnen aufwachsen wird. Sie begleitet die werdende Mutter ins Krankenhaus und kontert die missbilligenden Erkundigungen der Ärzte nach dem Vater des Kindes mit der Erklärung, sie sei der Vater.
No. Stanotte, amore, non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine. Con gli amori appena nati, con gli amori già finiti. Con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo, soltanto adesso io ti guardo. Nel tuo silenzio io mi perdo. E sono niente accanto a te. Il giorno verrà.
Sie hat sich immer sehr um andere gekümmert, sagt Miriam Eich über ihre Mutter. Sie konnte Traurigkeit bei anderen nicht ertragen und musste ihr abhelfen. Damals profitierten neben den eigenen Kindern auch deren Freunde und alle möglichen Personen von ihrer Unterstützung. Eine Beobachtung, die auch ein enger Freund der Familie, der Autor Michael Krüger, machen konnte.
An eine Sache kann ich mich erinnern, weil es sehr komisch und sehr typisch für Ilse war. Nämlich plötzlich rief es, ein bayerischer Bauer rief nach der Frau Eichinger. Und sie ging in die Küche und wir saßen in einem großen Raum und man hatte Durchsicht zur Küche. Und ich sah, wie sie das Fenster aufmachte und kein Wort weiter verlor. Und hinter ihr an der Wand, wo normalerweise Leute Gewürzschächtelchen haben, hatte sie lauter Pillenschächtelchen. Und das war ja eine Gegend, wo die Föhnwinde sehr stark sind, wo man also oft sehr starke Kopfschmerzen hatte. Und dann kamen die Bauern vorbei und riefen nach der Frau Eichinger. Und dann machte sie das Fenster auf und warf den mehr oder weniger direkt in den Mund eine Kopfschmerztablette. Und dann hörte man, wie der Trecker so bock, 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 bock wieder weiterfuhr. Sie hatte also geholfen. Ich erzähle die Geschichte deshalb, weil sie ja vom ganzen Typus her eben jemand war, die sich für Menschen interessiert hat, obwohl sie ganz offensichtlich, und jeder weiß das, der sie hier gekannt hat, ja auch Schwierigkeiten hatte mit Menschen. Aber es war für sie sozusagen eine vollkommen natürliche Geste, diesem Mann, der auch erwartet hat, dass sie ihm diese Pille gibt, hilft, indem sie da Fenster öffnete und dieses Ding rausruft.
Nachruf. Gib mir den Mantel, Martin. Aber geh erst vom Sattel und lass dein Schwert, wo es ist. Gib mir den ganzen.
Teilen bedeutet nicht, dass man sich das gute Teil zurückbehält, sondern teilen ist etwas anderes. Und dieses zutiefst warmherzige, menschenfreundliche, das kam bei ihr eben in solchen Gesten zum Ausdruck. Man kennt das aus ihrer Literatur natürlich, aber wenn man dann so jemanden sieht mit den dunklen Haaren, so etwas eigentümlich sich bewegend, eher etwas Verhuschtes als etwas Kompaktes, sehr Schmales, die dann mit dieser Geste an ein Fenster geht und eine Kopfschmerztablette rauswirft. Das hat mir damals jedenfalls allergrößten Eindruck gemacht.
Brothers and my sisters, all over this land. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. All over this land. Ooh, all over this land. Yeah, all over this land. Yeah, 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 yeah.
Die Autorin Ilse Eichinger ist im Laufe der Jahre immer wieder zu ihrer rätselhaften Sprache befragt worden, zum Wirklichkeitsgehalt ihrer Texte, zu deren Inhalt. Als Antwort auf diese Fragen zitiert sie häufig ihren Mann, der auf die Frage, was er mit einem Text gemeint habe, einmal entgegnete: »Ich habe gar nichts gemeint, sonst hätte ich ja meine Meinung geschrieben und nicht ein Gedicht.« Und sie fügt dann hinzu, dass dem Schreiben natürlich der eigene Blickwinkel auf die Dinge zugrunde liege, man sich von diesem jedoch ablösen müsse.
Die Wirklichkeit spielt in meinen Texten diese Rolle, dass mir die Umwelt, alles, was uns von früh bis abends umgibt oder nicht umgibt, so irreal erscheint, dass sie mir nicht genügt und dass ich mich daher gezwungen sehe zu schreiben und der Wirklichkeit auf der Spur zu bleiben, schreibend. Vielleicht ergeben sich daraus Chiffern, ein Code, aber er scheint mir wirklicher als der Code, in dem wir sprechen, in dem wir miteinander umgehen, als die Räume, in denen wir uns bewegen. Es ist eigentlich eine einzige Suche nach der Wirklichkeit, was ich im Schreiben zu tun versuche.
Die Suche nach der Wirklichkeit beginnt für Ilse Eichinger mit der Sprache, mit dem ersten Wort, dem ersten Satz.
Die Worte dürfen nicht provisorisch und unsicher und vage sein. Sie sind das Einzige, was man erst niederschreiben darf, wenn es ganz da ist. Sie sind ja auch nicht etwas, was man behält, sondern etwas, was man hergibt. Und indem man sie ganz hergibt, also mit allem Schweigen, das jedes Wort umgibt und jeden Laut umgeben muss, wenn er tragfähig sein soll, werden sie eben real. Die Worte sind das Einzige, wodurch ich mir eine Realität erschaffe. Nicht mir, sondern wodurch ich spüre, dass eine Realität gegeben wird. Eine, die nicht mehr vom Haben und vom Halten abhängig ist, sondern die auf einem ganz bestimmten Grad zwischen Stehen und Schweben ein Grad ist.
Der Leser müsse sich den Text selbst neu erschaffen, erklärt Ilse Eichinger. Und der Autor Peter Handke, wie viele seiner Kollegen ein Verehrer der Schriftstellerin, beschreibt, wie man ihre Texte lesen kann, indem man sich ihren Bildern anvertraut und weist dabei, was oft vergessen wird, auch auf ihren Humor hin.
Eine Literatur, die aus Bildern besteht, ihre Wirkung bezieht aus Bildern, die aus den tiefsten Träumen kommen und vielleicht aus dem größten Wachsein. Und zugleich ist es eine Literatur, die sich die Bilder versagt. Diese Spannung zwischen einer Art Bildverbot und einem doch letzten Siegen der Bilder, sowohl in der Prosa als auch in den Gedichten, die scheint mir bezeichnend zu sein. Eine große Strenge, nicht nur Strenge, sondern etwas Tieferes als Strenge, wie ein Verbot. Etwas, was man nicht machen darf, ist in Bildern zu reden. Und trotzdem siegt ein Bild regelmäßig in all ihren Texten. Mir kam das manchmal, als ich es gelesen habe, ja, vor allem in letzter Zeit, dass ich es wiederholt gelesen habe. Wenn das nicht zu leichtfertig ist, ist es eine fast etwas Jüdisches vor. Eine jüdische Eigenart des Bildverbots. Und zugleich, da dringt doch ein Strahl eines Bildes durch gegen das Bildverbot. Ich glaube, das erscheint mir das Bezeichnende an ihrer Art von Reden. Das ist ja fast, man kann gar nicht sagen, dass es Literatur ist. Keiner ihrer Texte, denk ich mir, ist gemacht in dem Sinn, dass Literatur entstehen soll, sondern es ist ein seltsames, sogar wildes, kosmisches Reden. Ich glaube, in der Nachfolge der heiligen Texte, mit einem Schuss von fast Karlauer manchmal, der mich früher gestört hat, jetzt weniger an ihr. Karlauerndes Reden, das aber auch dazu gehört zu dem Geheimnis, dass sie vielleicht weniger umkreist als umspiralt, spiralisiert. Ein kleiner Schuss von Blödsinn, Nonsens, der aber sehr kontrolliert ist, der ihm ganz wenig manchmal über die Grenze, die ihr vorgegeben ist, hinausgeht. Und ich habe großes Vertrauen dadurch zu dem, was sie schreibt, dass sie nie über das hinausgeht, was sie als Rhythmus, als Dringlichkeit und als Wahrhaftigkeit in sich spürt. Sie lässt sich nie gehen. Auch wenn sie blödelt, gehört das sozusagen zu ihrer Art von Dingschau oder Wahrhaftigkeit dazu.
Neuer Bund. Die Sonne will vor mir, in meinen Frieden, springt, drängt, bewegt sich läppisch, wartet mich nicht ab. Und darum gehe ich fort aus diesem Frieden, aus diesem lieben Frieden in den Schatten, zu meinen lieben Schweinen, die allein grimmig und gelassen genug nach dem Gebote und nach den Geboten in unserem stumpfen Wasser zu ersticken wissen, die keine Sonne einholt und verdirbt, die obenauf erst nach dem Ende bleiben meine Könige.
Da doch Ihre Texte, auch die Gedichte, einen Grundton des Erzählerischen haben, fühlt man sich manchmal fast übers Ohr gehauen, weil da kein Raum kommt, in dem diese Erzählgestik spielt. Es gibt Andeutungen von Räumen, aber mit den Räumen wird eigentlich fast nur gespielt, so als ob es die Räume gar nicht gibt. Die Räume kommen sozusagen nur als Ironie vor bei ihr. Für einen, der vielleicht aufs Erzählen eingestimmt ist im Lesen und der Räume braucht, wo diese Erzählungen spielen, gibt es keine Rettung. Man muss diesen Linien vertrauen und auch vertrauen, dass sich aus den Linien Andeutungen von Räumen ergeben. Aber Räume selber werden von Ilse Eichinger nie umrissen, nie beschrieben, und es gibt auch kein Vertrauen in Räume bei ihr. Und ich kann diesen Linien folgen. Und die Linien wirken dann ab und zu wie Wellen, die Licht erzeugen. Und dieses Licht kann ja auch eine Art von Raum vermitteln, dem der liest.
In einem. Und hätte ich keine Träume, so wäre ich doch kein anderer. Ich wäre derselbe, ohne Träume. Wer rief mich heim?
Das ist bezeichnend für die Sachen von Ilse Eichinger, dass sie etwas Zauberformelhaftes haben. Auch diese Frechheit und Unbedingtheit und Rücksichtslosigkeit von Zauberformeln. Man hat einfach gefälligst dem zu folgen. Es hat auch die Suggestivität. Also jemand, der Zauberformeln braucht, der kann sich dem anvertrauen. Ganz anders als sonst bei so lyrischem Geschwader oder Geschwafel, kann man sich diesen Zauberformeln anvertrauen. Man spürt, dass die aus einer starken, vorgezeichneten Realität kommen. Diese Realität ist auf keiner Landkarte verzeichnet.
Gonzaga-Gasse. Die Flammen aus den Speichern hat der Himmel genährt. Er zog sie auf, er lehrte sie brennen, er begeisterte sie an den Pfeilerhölzern der Brücken. Unterdessen zogen die Salzschiffe gleichmütig vorbei. Maut wurde eingehoben, Zoll bezahlt, die Tauben nahmen zu. Vor der Schusterwerkstatt gedieh das Tempelhüpfen. Dort sprangen sie, in dunkle Mäntel gehüllt, weil die Frühlingsabende kühl sind, von Feld zu Feld, dem Stein nach bis unter den Kreidebogen.
Ilse Eichinger vertraut nur auf ihre eigene tiefe Wildheit, kann man sagen. Es ist eine sehr wilde Literatur, fast eine ursprüngliche Literatur, wie sie wahrscheinlich entstanden ist, als die Leute angefangen haben, über das Guten Tag, freue dich, hinauszugehen und einfach dahin zu stammeln und doch bei der Sache zu bleiben. Es braucht da nur ein Wort, richtig zu sein, und das Bild führt zum Mythos zurück. Wenn sie irgendwie sagt, das Tempelhüpfen gedeiht, das Wort gedeihen, das ist, glaube ich, in dem Gedicht von Gonzaga-Gasse, das Tempelhüpfen gedeiht. Plötzlich durch dieses eine Wort wird das Bild fest und wird eigentlich beständig. Ein Wort genügt, und nicht nur die Seele des Lesers wird gesund, sondern die Seele dessen, der liest, die wird sehend. Und das ist das, was über das Zauberhafte hinausgeht und im guten Sinn eine beständige Literatur erzeugt. Es ist eine Wortarbeit.
Wo ich wohne. Ich wohne seit gestern einen Stock tiefer. Ich will es nicht laut sagen, aber ich wohne tiefer. Ich will es deshalb nicht laut sagen, weil ich nicht übersiedelt bin. Ich kam gestern abends aus dem Konzert nach Hause, wie gewöhnlich samstagabends, und ging die Treppe hinauf nachdem ich vorher das Tor aufgesperrt und auf den Lichtknopf gedrückt hatte. Ich ging ahnungslos die Treppe hinauf. Der Lift ist seit dem Krieg nicht in Betrieb. Und als ich im dritten Stock angelangt war, dachte ich, ich wollte, ich wäre schon hier, und lehnte mich für einen Augenblick an die Wand neben der Lifttür. Gewöhnlich überfällt mich im dritten Stock eine Art von Erschöpfung, die manchmal so weit führt, dass ich denke, ich müsste schon 4 Treppen gegangen sein. Aber das dachte ich diesmal nicht. Ich wusste, dass ich noch ein Stockwerk über mir hatte. Ich öffnete deshalb die Augen wieder, um die letzte Treppe hinaufzugehen, und sah in demselben Augenblick mein Namensschild an der Tür links vom Lift. Hatte ich mich doch geirrt und war schon 4 Treppen gegangen? Ich wollte auf die Tafel schauen, die das Stockwerk bezeichnete, aber gerade da ging das Licht aus. Da der Lichtknopf auf der anderen Seite des Flurs ist, ging ich die 2 Schritte bis zu meiner Tür im Dunkeln und sperrte auf. Bis zu meiner Tür? Aber welche Tür sollte es denn sein, wenn mein Name daran stand? Ich musste eben doch schon 4 Treppen gegangen sein. Die Tür öffnete sich auch gleich, ohne Widerstand. Ich fand den Schalter und stand in dem erleuchteten Vorzimmer, in meinem Vorzimmer, und alles war wie sonst. Die roten Tapeten, die ich längst hatte wechseln wollen, und die Bank, die daran gerückt war, und links der Gang zur Küche. Alles war wie sonst. In der Küche lag das Brot, das ich zum Abendessen nicht mehr gegessen hatte, noch in der Brotdose. Es war alles unverändert. Ich schnitt ein Stück Brot ab und begann zu essen, erinnerte mich aber plötzlich, dass ich die Tür zum Flur nicht geschlossen hatte, als ich hereingekommen war, und ging ins Vorzimmer zurück, um sie zu schließen. Dabei sah ich in dem Licht, das aus dem Vorzimmer auf den Flur fiel, die Tafel, die das Stockwerk bezeichnete. Dort stand 3. Stock. Ich lief hinaus, drückte auf den Lichtknopf und las es noch einmal. Dann las ich die Namensschilder auf den übrigen Türen. Es waren die Namen der Leute, die bisher unter mir gewohnt hatten. Ich wollte dann die Stiegen hinaufgehen, um mich zu überzeugen, wer nun neben den Leuten wohnte, die bisher neben mir gewohnt hatten. Ob nun wirklich der Arzt, der bisher unter mir gewohnt hatte, über mir wohnte, fühlte mich aber plötzlich so schwach, dass ich zu Bett gehen musste. Seither liege ich wach und denke darüber nach, was morgen werden soll. Von Zeit zu Zeit bin ich immer noch verlockt, aufzustehen und hinaufzugehen und mir Gewissheit zu verschaffen, aber ich fühle mich zu schwach, und es könnte auch sein, dass von dem Licht im Flur da oben eine erwachte und herauskäme und mich fragte, was suchen Sie hier? Und diese Frage von einem meiner bisherigen Nachbarn gestellt, fürchte ich so sehr, dass ich lieber liegen bleibe, obwohl ich weiß, dass es bei Tageslicht noch schwerer sein wird, hinaufzugehen. Nebenan höre ich die Atemzüge des Studenten, der bei mir wohnt. Er ist Schiffsbaustudent und er atmet tief und gleichmäßig. Er hat keine Ahnung von dem, was geschehen ist. Er hat keine Ahnung und ich liege hier wach. Ich frage mich, ob ich ihn morgen fragen werde. Er geht wenig aus und wahrscheinlich ist er zu Hause gewesen, während ich im Konzert war. Er müsste es wissen. Vielleicht frage ich auch die Aufräumefrau. Nein, ich werde es nicht tun. Wie sollte ich denn jemanden fragen, der mich nicht fragt? Wie sollte ich auf ihn zugehen und ihm sagen, wissen Sie vielleicht, ob ich nicht gestern noch eine Treppe höher wohnte? Und was soll er darauf sagen? Meine Hoffnung bleibt, dass mich jemand fragen wird, dass mich morgen jemand fragen wird. Verzeihen Sie, aber wohnten Sie nicht gestern noch einen Stock höher? Aber wie ich meine Aufräumefrau kenne, wird sie nicht fragen. Oder einer meiner früheren Nachbarn, wohnten Sie nicht gestern noch neben uns? Oder einer meiner neuen Nachbarn. Aber wie ich sie kenne, werden sie alle nicht fragen. Und dann bleibt mir nichts übrig, als so zu tun, als hätte ich mein Leben lang schon einen Stock tiefer gewohnt. Ich frage mich, was geschehen wäre, wenn ich das Konzert gelassen hätte. Aber diese Frage ist von heute an ebenso müßig geworden wie alle anderen Fragen. Ich will einzuschlafen versuchen. Ich wohne jetzt im Keller. Es hat den Vorteil, dass meine Aufräumefrau sich nicht mehr um die Kohlen hinunter bemühen muss. Wir haben sie nebenan, und sie scheint ganz zufrieden damit. Ich habe sie im Verdacht, dass sie deshalb nicht fragt, weil es ihr so angenehmer ist. Mit dem Aufräumen hat sie es niemals allzu genau genommen. Hier erst recht nicht. Es wäre lächerlich von ihr zu verlangen, dass sie den Kohlenstaub stündlich von den Möbeln fegt. Sie ist zufrieden, ich sehe es ihr an. und der Student läuft täglich pfeifend die Kellertreppe hinauf und kommt abends wieder. Nachts höre ich ihn tief und regelmäßig atmen. Ich wollte, er brächte eines Tages ein Mädchen mit, dem es auffällig erschiene, dass er im Keller wohnt. Aber er bringt kein Mädchen mit. Und auch sonst fragt niemand. Die Kohlenmänner, die ihre Lasten mit lautem Gepolter links und rechts in den Kellern abladen, ziehen die Mützen und grüßen, wenn ich ihnen auf der Treppe begegne. Oft nehmen sie die Säcke ab und bleiben stehen, bis ich an ihnen vorbei bin. Auch der Hausbesorger grüßt freundlich, wenn er mich sieht, ehe ich zum Tor hinausgehe. Ich dachte zuerst einen Augenblick lang, dass er freundlicher grüße als bisher, aber es war eine Einbildung. Es erscheint einem manches freundlicher, wenn man aus dem Keller steigt. Auf der Straße bleibe ich stehen und reinige meinen Mantel vom Kohlenstaub. Aber es bleibt nur wenig daran haften. Es ist auch mein Wintermantel und er ist dunkel. In der Straßenbahn überrascht es mich, dass der Schaffner mich behandelt wie die übrigen Fahrgäste und niemand von mir abrückt. Ich frage mich, wie es sein soll, wenn ich im Kanal wohnen werde. Denn ich mache mich langsam mit diesem Gedanken vertraut. Seit ich im Keller wohne, gehe ich auch an manchen Abenden wieder ins Konzert. Meist samstags, aber auch öfter unter der Woche. Ich konnte schließlich auch dadurch, dass ich nicht ging, nicht hindern, dass ich eines Tages im Keller war. Ich wundere mich jetzt manchmal über meine Selbstvorwürfe, über all die Dinge, mit denen ich diesen Abstieg zu Beginn in Beziehung brachte. Zu Beginn dachte ich immer, wäre ich nur nicht ins Konzert gegangen oder hinüber auf das Glas Wein. Das denke ich jetzt nicht mehr. Seit ich im Keller bin, bin ich ganz beruhigt und gehe um Wein, sobald ich danach Lust habe. Es wäre sinnlos, die Dämpfe im Kanal zu fürchten, denn dann müsste ich ja ebenso das Feuer im Inneren der Erde zu fürchten beginnen. Es gibt zu vieles, wovor ich Furcht haben müsste. Und selbst wenn ich immer zu Hause bliebe und keinen Schritt mehr auf die Gasse täte, wäre ich eines Tages im Kanal. Ich frage mich nur, was meine Aufräumefrau dazu sagen wird. Es würde sie jedenfalls auch des Lüftens entheben. Und der Student stiege pfeifend durch die Kanalluken hinauf und wieder hinunter. Ich frage mich auch, wie es dann mit dem Konzert sein soll und mit dem Glas Wein. Und wenn es dem Studenten gerade dann einfiele, ein Mädchen mitzubringen. Ich frage mich, ob meine Zimmer auch im Kanal noch dieselben sein werden. Bisher sind sie es, aber im Kanal hört das Haus auf. Und ich kann mir nicht denken, dass die Einteilung in Zimmer und Küche und Salon und Zimmer des Studenten bis ins Erdinnere geht. Aber bisher ist alles unverändert. Die rote Wandbespannung und die Truhe davor, der Gang zur Küche, jedes Bild an der Wand, die alten Clubsessel und die Bücherregale, jedes Buch darinnen. Draußen die Brotdose und die Vorhänge an den Fenstern. Die Fenster allerdings, die Fenster sind verändert. Aber um diese Zeit hielt ich mich meistens in der Küche auf und das Küchenfenster ging seit jeher auf den Flur. Es war immer vergittert. Ich habe keinen Grund, deshalb zum Hausbesorger zu gehen und noch weniger wegen des veränderten Blicks. Er könnte mir mit Recht sagen, dass ein Blick nicht zur Wohnung gehöre. Die Miete beziehe sich auf die Größe, aber nicht auf den Blick. Er könnte mir sagen, dass mein Blick meine Sache sei. Und ich gehe auch nicht zu ihm. Ich bin froh, solange er freundlich ist. Das Einzige, was ich einwenden könnte, wäre vielleicht, dass die Fenster um die Hälfte kleiner sind. Aber da könnte er mir wiederum entgegnen, dass es im Keller nicht anders möglich sei. Und darauf wüsste ich keine Antwort. Ich könnte ja nicht sagen, dass ich es nicht gewohnt bin, weil ich noch vor kurzem im 4. Stock gewohnt habe. Da hätte ich mich schon im 3. Stock beschweren müssen. Jetzt ist es zu spät.
He come from the glory. He come from the glorious kingdom. He come from the glory. He come from the glorious kingdom. Oh yes, believer. Oh yes, believer. He come from the glory. He come from the glorious kingdom. He come from the glory. He come from the glorious kingdom. He come from the glory. He come from the glorious kingdom. Oh yes, believer. Oh yes, believer. He
He come from the glorious kingdom.
Am 20. Dezember 1972 stirbt Günter Eich nach längerer Krankheit in Salzburg. Ilse Eichingers Aufzeichnungen enthalten aus diesem Jahr nur einen einzigen Satz: Die Gleichgültigkeit einüben. Clemens Eich rebelliert gegen die Schule, bricht sie mit 15 Jahren ab und besucht dann die Schauspielschule in Zürich. Nach der Ausbildung arbeitet er einige Jahre als Schauspieler in Wien, Hamburg und Frankfurt am Main und entscheidet sich dann auch für das Schreiben. Seine Gedichtbände, Aufzeichnungen und ein Roman sind im S. Fischer Verlag erschienen. Sie habe es sich nicht gewünscht, dass er Schriftsteller würde, sagte Ilse Eichinger dazu, weil es kein gesunder Beruf sei, sondern einer, der in die Isolierung führen könne. Bis zum Tod ihrer Mutter, die zuletzt ganz bei ihr lebte, hat Ilse Eichinger in Groß-Gmain gewohnt. Anschließend lebte sie einige Jahre in Frankfurt und kehrte 1988 nach Wien zurück. Dort starb Clemens Eich im Alter von 44 Jahren an den Folgen eines Unfalls. Ilse Eichinger findet eine Möglichkeit des Verschwindens, indem sie ins Kino geht, mehrere Filme am Tag sieht und sich selbst in einer stringenten Form der Narration verliert, der sie sich als Autorin immer verweigert hat. Allein ihren Lieblingsfilm sieht sie ungezählte Male. Es ist Louis Malles Auf Wiedersehen, Kinder.
Das Schweigen ist für mich gerade zum Wichtigsten auf der Welt. Weil es ja nicht eine Leere, sondern eine Erfülltheit ist. Und hängt eng mit dem Tod zusammen und mit einem erfüllten Tod. Aber es hat auch mit dem Schreiben sehr viel zu tun. Das jeder Satz, den man schreibt, durch ungeheuer viel ungeschriebene Sätze gedeckt sein muss.
Es ist Richard Reichensperger zu verdanken, dass Ilse Eichinger wieder ins Leben und zum Schreiben zurückfand. Er war als Student nach Groß-Gmain gekommen, weil er sich für ihr Werk interessierte und hatte ihr Leben seither eng begleitet. Für die österreichische Tageszeitung Der Standard schrieb Reichensperger über Literatur, Theater und Philosophie und ermunterte Ilse Eichinger dazu, eine regelmäßige Kolumne zu übernehmen und darin auch die Filme, die sie sah, zu besprechen. Ilse Eichinger, die immer mit dem Dasein und der Bezeichnung Schriftstellerin gehadert hatte, freute sich, im hohen Alter doch noch einen richtigen Beruf zu haben und mit ihrem Presseausweis an der Kinokasse bevorzugt behandelt zu werden.
31. Ich lass mich gerne gehen und nehme die 30 Silberlinge mit, wenn einer sie mir gibt, mit um den Hals, so dass wir schaukeln können, wir 31, und dass ich sie noch klirren höre in ihrem Hanfsack bis aus der Welt. Dass ich, wenn mir die Zunge steif wird, doch noch mit meinen blanken Ohren die Stimme mitbekomme, die euch gebietet, beginnt noch einmal, dass ich dann lustig bin.
Täglich besuchte die Kolumnistin ihr jeweils aktuelles Lieblingscaféhaus, blieb für mehrere Stunden und schrieb im Trubel, wie in der Küche in Groß-Gmain, auf Notizblöcke, Speisekarten, Rückseiten von Briefumschlägen oder was sich sonst in ihrer Handtasche oder Umgebung fand. Die so entstandenen Artikel wurden später durch Richard Reichensperger zu den Bänden »Film und Verhängnis« und »Unglaubwürdige Reisen« zusammengefasst, die 2001 und 2005 im S. Fischer Verlag erschienen. In den kurzen Prosastücken führt ein Film, eine Beobachtung oder ein konkretes Ereignis aus dem Tagesgeschehen in die Topographie von Ilse Eichingers eigener Biografie. Vor dem Erscheinen des zweiten Bandes verstarb Richard Reichensperger, im gleichen Alter wie Clemens Eich, an den Folgen eines Sturzes.
Two brothers on their way, two brothers on their way. Two brothers on their way.
Im Augenblick versuche ich mir nichts vorzustellen, sondern jeden Tag wie einen Ort zu nehmen. Die Tage sind am ehesten wie Orte. Man bleibt nicht in ihnen, aber man hat sie zur Verfügung, geliehen, Es kommt mir alles wie Leihgaben vor. Von den Kindern begonnen bis zu den Büchern, bis zu allem. Ich habe auch gar kein Gefühl für Besitz oder für... Ich kann mir nicht vorstellen, dass etwas mir gehört. Das konnte ich schon als Kind nicht. Es erschwert etwas, das Verhältnis zur Welt. Es ist etwas zu realistisch.
Den genauen Blick für Menschen und Situationen hat sich Ilse Eichinger bewahrt. Ihre vereinzelten Sätze, sagt Miriam Eich, zielen immer noch in den Kern des Geschehens. Abgesehen von diesen behält sie sich das Recht vor, zu schweigen. »Mein Liebstes«, schrieb sie zuletzt an ihre Zwillingsschwester Helga. »In der Hoffnung, dass die Lichter in den Fenstern, in die wir als Kinder immer miteinander geschaut haben, uns doch nicht getäuscht haben. Und mit dem verzweifelten Wunsch, dass sie dir weiterleuchten.« Schwermut ist unser letzter Besitz. Eine lange Nacht über die österreichische Schriftstellerin Ilse Eichinger von Vera Teichmann. Die Musik dieser Sendung stammt aus der Schallplattensammlung von Ilse Eichinger und wurde von ihrer Tochter Miriam Eich zur Verfügung gestellt. Sie hörten Ilse Eichinger, Helga Micki, Michael Krüger und Peter Handke im Originalton. Lesung Corinna Kirchhoff, Sprecher Michael Rotschopf, Aufnahme, Schnitt und Mischung Christian Mews, Regie Harald Krewe, Redaktion Monika Künzel. Thank you.